Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Finanzminister der Euro-Länder haben das zweite Hilfspaket für Griechenland freigegeben und einen Staatsbankrott damit vorerst abgewendet. Euro-Gruppenchef Juncker gab die Einigung am frühen Morgen in Brüssel bekannt. Griechenland bekommt danach dringend benötigte Kredite in Höhe von mehr als 130 Milliarden Euro und muss im Gegenzug mehr Kontrollen akzeptieren. Ministerpräsident Papadimos sprach von einem historischen Ereignis. Allerdings gibt es Zweifel, ob die Krise damit wirklich bewältigt werden kann.
Dass hinter ihm eine Nacht fast ohne Schlaf liegt, lässt sich Wolfgang Schäuble am Nachmittag nicht anmerken. Erst am frühen Morgen war das Rettungspaket beschlossen. Griechenland bekommt 130 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Die privaten Gläubiger sollen dem Land Schulden in Höhe von 107 Milliarden erlassen, etwas mehr als ursprünglich geplant. Aber auch die öffentlichen Gläubiger wie die nationalen Notenbanken wollen sich stärker engagieren. Das Geld gibt es aber nur, wenn Griechenland bis Monatsende eine lange Liste von Gesetzen auf den Weg bringt, zum Beispiel Reformen im Gesundheitswesen und der Kommunalverwaltung.
Na ja klar, das muss alles umgesetzt werden. Griechenland hat eine Menge von Arbeit vor sich und alle, die Griechenland auf diesem Weg begleiten, haben auch noch viel Arbeit zu tun. Trotzdem ist es ein wichtiger Schritt und er zeigt die positive Bewegung, die wir in den letzten Monaten haben.
Trotz der Proteste, so wie heute wieder in Athen, will die amtierende griechische Regierung die scharfen Kontrollen durch die Geldgeber akzeptieren. Ich bin überzeugt, sagt der griechische Ministerpräsident Papadimos, auch nach der anstehenden Wahl wird sich die Regierung zur vollen und schnellen Umsetzung des Programms bekennen, weil es im Interesse des griechischen Volkes ist. Nach der Sitzung in Brüssel sind die Grundlagen gelegt für den Schuldenschnitt. Das Angebot an die privaten Gläubiger liegt auf dem Tisch. Jetzt muss jeder einzeln entscheiden, ob er es wirklich freiwillig annehmen will.
Das neue Hilfspaket kann einen kurzfristigen Staatsbankrott Griechenlands verhindern, aber zentrale Fragen bleiben ungelöst. Wie entsteht dauerhaft Wirtschaftswachstum? Wie lässt sich eine funktionierende Verwaltung aufbauen, die beschlossene Reformen wirklich umsetzt? Und wie bricht man alte Strukturen auf, ohne dass sich eine stolze Nation entmündigt fühlt?
Der jetzt vereinbarte Schuldenschnitt im Umfang von 107 Milliarden Euro ist der größte in der Geschichte. Ob die Gläubiger tatsächlich bereit sind, ihre Schuldscheine in Anleihen mit längeren Laufzeiten und geringeren Zinsen umzutauschen, ist noch offen. Wenn sich nicht ausreichend Banken beteiligen, könnte der Rettungsplan erneut kippen.
Bei der Europäischen Zentralbank ist man froh über die Einigung mit den Banken. Frisch aus Brüssel zurückgekehrt ist Jörg Asmussen zwar übermüdet, aber erleichtert.
Jetzt wird man die Privatsektorbeteiligung dadurch umsetzen, dass man einen Umtausch der bestehenden griechischen Anleihen durchführt auf freiwilliger Basis. Das wird in den nächsten Tagen beginnen und dann wird der Umtausch 14 Tage lang möglich sein.
Für geschätzt 200 Milliarden Euro haben private Gläubiger wie Banken und Versicherungen griechische Staatsanleihen gekauft. Sie sollen jetzt auf gut 53% verzichten, also 107 Milliarden Euro. Der verbliebene Rest soll zu einem kleineren Teil in europäisch abgesicherte Papiere und zu einem größeren in neue griechische Anleihen gewandelt werden. Und die haben eine lange Laufzeit und geringe Zinsen. So liegt der Gesamtverlust bei geschätzt 70%, sagen Ökonomen. Ob da alle Gläubiger mitmachen, ist deswegen unsicher.
Die großen Banken, die in dem großen Verband zusammengeschlossen sind, die auch an der Beteiligung, an den Verhandlungen beteiligt waren, die werden sich beteiligen. Die vielen kleineren Spieler, das können auch Hedgefonds sein oder andere, bei denen ist nicht sicher, ob sie sich beteiligen werden.
Von den 200 Milliarden Euro der privaten Gläubiger haben Investment- und Hedgefonds geschätzt 70 Milliarden gegeben. Sie wollen Kasse machen und nicht Geld abschreiben. Ohne sie platzt aber der Schuldenschnitt. Und so haben griechische Politiker schon Pläne in der Tasche, mit neuen Gesetzen die Gläubiger zur Teilnahme zu zwingen.
Einen Überblick über die einzelnen Maßnahmen im neuen Hilfspaket und was sie bewirken sollen, finden Sie im Internet auf tagesschau.de. Die Nominierung des früheren DDR-Bürgerrechtlers Gauck zum Kandidaten für das Bundespräsidentenamt sorgt weiter für Diskussionen. Die Grünen-Politiker Ströbele und Kilic kritisierten unter anderem Gaucks ablehnende Haltung gegenüber der kapitalismuskritischen Occupy-Bewegung. Die Linkspartei will am Donnerstag entscheiden, ob sie einen eigenen Kandidaten benennt. Sie hielt Gauck vor, das Thema soziale Gerechtigkeit zu vernachlässigen. Die SPD-Landtagsfraktion in Hannover hat Verfassungsklage gegen die frühere niedersächsische Landesregierung unter Christian Wulff sowie gegen die des heutigen Ministerpräsidenten McAllister eingereicht. Die Sozialdemokraten wollten damit Licht in die Zusammenhänge des umstrittenen Prominententreffens Nord-Süd-Dialog bringen, hieß es aus der Fraktion. Aus ihrer Sicht wurde das Parlament bei Anfragen dazu bewusst getäuscht. Autofahrer müssen derzeit Spritpreise in Rekordhöhe bezahlen. Experten führen das auf den schwachen Euro zurück, aber auch auf eine gestiegene Nachfrage aus China und auf die Entscheidung des Iran, kein Öl mehr an Großbritannien und Frankreich zu liefern. Rohöl ist so teuer wie seit etwa 9 Monaten nicht mehr.
Wer in diesen Tagen an die Tanksäule muss, der zahlt für den Sprit so viel wie lange nicht mehr. Die Benzinpreise sind auf einem Rekordhoch. Anfang Dezember kostete Super E10 im Durchschnitt noch 1,50 Euro, heute 1,62 Euro. Das klassische Superbenzin liegt noch 3 Cent darüber. Für Diesel zahlen Autofahrer jetzt 8 Cent mehr als im Dezember. Auch die Heizölkosten sind auf Höchstniveau. Die Mineralölwirtschaft sieht die Ursachen in dem in Dollar gehandelten Rohöl.
Wir sehen im Moment eine Dollarnotierung von 122 Dollar pro Barrel für das Fass Rohöl. Es ist noch nicht so teuer in der Dollarnotierung wie 2008, aber wir haben einen sehr viel schwächeren Euro, sodass im Euroraum das Rohöl doch deutlich teurer bezahlt werden muss als 2008.
Hinzu kommt die Nervosität an den Märkten. Sorge um die Weltversorgung.
Ein Rohölpreis, der aufgrund der hohen Nachfrage, insbesondere in Asien, ohnehin schon sehr hoch ist, sattelt momentan halt viel Angst auf. Insbesondere die Krise am Iran und das iranische Atomprogramm regt den Markt auf. Das treibt die Preise nach oben und führt zu noch höheren Rohölpreisen.
Auch in Deutschland, obwohl nicht mal 1% des importierten Öls aus dem Iran kommt. Aber weltweit ist der Iran ein großer Lieferant. Und deshalb meinen Experten, wenn der Konflikt mit dem Iran weiter eskaliere, könnten die Preise auch hierzulande noch höher steigen.
Am 4. Streiktag der Vorfeldbeschäftigten auf dem Frankfurter Flughafen fallen immer weniger Flüge aus. Der Betreiber Fraport hat sich inzwischen nach eigenen Angaben auf die Streiksituation eingestellt und kurzfristig geschultes Personal in den entsprechenden Bereichen eingesetzt. Gespräche zwischen den Tarifparteien finden derzeit nicht statt und die Gewerkschaft verschärft ihre Gangart. Der Ausstand wurde bis Freitagnacht verlängert.
Wenn es nicht auf der Tafel stünde, dass viele Flüge ausfallen, man würde nicht erkennen, dass hier gestreikt wird. 187 Verbindungen mussten heute annulliert werden. Doch der Streik ist nicht nur ein Kampf der GDF, der kleinen Spartengewerkschaft der Flugsicherung, gegen die mächtige Fraport, sondern auch gegen den eigenen Betriebsrat.
Wir sind ausnahmsweise mal gegen diesen Streik, weil er den Betriebsfrieden stört. Die GDF greift eine Berufsgruppe raus, die mit erheblichen Steigerungen versehen werden sollen. Und damit wird die gesamte Tarifeinheit unterwandert.
Massive Vorwürfe gegen die rund 200 Streikenden, die sich im nahen Kelsterbach in ihrem Streiklokal treffen. Vor allem für sie will die GDF mehr Geld.
Es geht um Anpassung der Gehälter in den drei Bereichen auf die Niveaus, die wir woanders schon haben. Das sind unsere Marken, da müssen wir hin, da wollen wir hin. Und ich sehe nicht, dass das irgendeinen Betriebsfrieden stört.
Interessenvertretung für eine kleine Gruppe oder für die gesamte Belegschaft. Darum geht es in diesem Streit.
Dort, wo ein Flächentarifvertrag besteht, kann es nicht sein, dass andere oder kleine Interessengruppen diesen Flächentarifvertrag zerstören.
Das aber ist das Prinzip einer Spartengewerkschaft. Klein, aber fein.
Wir machen Politik für unsere Mitglieder und die anderen Gewerkschaften sollten Politik machen für ihre Mitglieder.
Dabei riskiert die GDF bewusst, dass die bestreikten Bereiche am Ende ausgegliedert werden könnten. Teile und herrsche. Eigentlich eine Arbeitgeberstrategie.
Unter starken Sicherheitsvorkehrungen hat im Jemen die Wahl eines neuen Präsidenten begonnen. Einziger Kandidat ist der bisherige Vizepräsident Hadi. Auf ihn hatten sich die beiden größten Parteien des Landes verständigt. Der frühere Amtsinhaber Saleh, der mehr als 33 Jahre an der Macht war, hatte sich im Januar nach monatelangen blutigen Protesten gegen seine Herrschaft in die USA abgesetzt. In einigen Teilen des Landes kam es heute zu Zusammenstößen von Polizei und Gruppen, die zum Wahlboykott aufgerufen hatten. Dabei gab es bereits Tote und zahlreiche Verletzte.
Aden, Südjemen, am Tag der Präsidentenwahl. Gegner des Urnengangs zerstören Wahllokale und setzen ihren Aufruf zum Boykott mit brutaler Gewalt durch. Möglicherweise sind auch radikale Islamisten unter ihnen. Der Tag der Befreiung von der Diktatur soll es sein, doch das Land bleibt zerrissen. Das Land schwebt in großer Gefahr, vor allem im Süden. Dort treibt Al-Qaida ihr Unwesen und bedroht die Stabilität im ganzen Land. Mit der Wahl sollte ein Schlussstrich unter die 33-jährige Amtszeit von Dauermachthaber Saleh gezogen werden. Doch von Demokratie ist der krisengeschüttelte Jemen noch weit entfernt. Den 12 Millionen Wahlberechtigten blieb nur die Möglichkeit, sich für oder gegen den bisherigen Vizepräsidenten zu entscheiden. Ein de facto Referendum über General Mansour Hadi. Er will nun den Staatsapparat von den zahlreichen korrupten Verwandten seines Vorgängers säubern. Heute schlagen wir eine unbeschriebene weiße Seite auf, um darauf die Zukunft des neuen Jemen zu schreiben. In der Zeltstadt der Demokratiebewegung in Sanaa. Begeisterung über die Wahlen, eine ihrer zentralen Forderungen. Doch der neue Präsident, so Friedensnobelpreisträgerin Karman, werde äußerst kritisch beäugt. Wir hegen große Hoffnungen in den Übergangspräsidenten, aber er soll wissen, wenn er seine Versprechen nicht hält, werden wir sofort gegen ihn demonstrieren. Ex-Präsident Saleh, von den Golfstaaten nach den Ausschreitungen des vergangenen Jahres zum Rücktritt gedrängt. Sein Nachfolger muss nun die zerstrittene Nation einen und eine Verfassungsreform auf den Weg bringen.
Die Krise in Syrien führt nach Einschätzung von UN und EU zu einer humanitären Notlage. Wie beide Organisationen beklagen, fehlt es an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz rief die Assad-Führung und Oppositionelle zu einer täglichen zweistündigen Feuerpause auf, um die Menschen mit dem Nötigsten versorgen und Verletzte abtransportieren zu können. Ungeachtet dessen steht die Provinz Homs weiter unter Dauerbeschuss. Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten wurden dort heute mindestens 30 Menschen getötet.
In Afghanistan haben mehr als 2000 aufgebrauchte Moslems vor dem US-Luftwaffenstützpunkt Bagram demonstriert. Sie werfen den amerikanischen Soldaten vor, sie hätten mehrere Exemplare des Koran und andere religiöse Bücher verbrannt. Der Kommandeur der Truppen räumte den Vorfall ein und entschuldigte sich. Die Bücher seien früher von Gefangenen genutzt worden und würden jetzt nicht mehr benötigt. Die Verbrennung sei aber irrtümlich erfolgt.
Russischen Wissenschaftlern ist eine Sensation gelungen. Sie haben eine Pflanze aus der Eiszeit wieder zum Erblühen gebracht. Die Überreste der Silene stenophylla fanden die Forscher in einer mehr als 30.000 Jahre alten Erdhörnchenhöhle im sibirischen Permafrost. Die Wissenschaftler werten ihre Entdeckung als Beleg dafür, dass pflanzliches Gewebe zehntausende Jahre im Eis überleben könnte. Möglicherweise sei jetzt auch der Weg frei für eine Neuzüchtung von Säugetieren aus der Eiszeit.
Permafrostgebiete in Sibirien. In diesem Boden der Tundra herrschen immer Temperaturen um -7 Grad. Hier haben die Samen von Silene stenophylla einen sehr langen Winterschlaf gehalten. Mehrere günstige Rahmenbedingungen sorgten dafür, dass sie unbeschadet blieben.
Dass der Vorgang sehr schnell gegangen ist und unter Trockenheit. Also die Samen waren nicht feucht, nicht angekeimt und sind eben sehr schnell schockgefroren worden.
Forscher entdeckten die Samen in einer Höhle 38 Meter tief im Permafrostboden. Sie vermuten, dass ein Erdhörnchen in der Eiszeit Pflanzen als Futter hierher geschleppt hatte. Die gefrorenen Samen wurden mit Hormonen behandelt und zum Leimkraut herangezogen.
Das ist natürlich toll. Also es gibt verschiedene Beispiele von Pflanzensamen, die ein paar tausend Jahre alt waren, etwa aus Pharaonengräbern, Palmen und so, die man dann wieder ausgesät hat. Und auch sozusagen zum Leben erweckt hat. Aber 31.000 Jahre, das ist also eine sehr, sehr lange Zeit.
Die Entdeckung, ein Beleg für die Konservierungskraft von Permafrostböden. Die nutzt man auch auf der norwegischen Insel Spitzbergen. Hier kultivieren Forscher im eiskalten Boden Material von Nutzpflanzen aus aller Welt. Mit dieser Art von Sicherungskopie wollen sie wertvolle Samen vor dem Aussterben schützen.
Der bayerische Straßenfasching hat seinen Höhepunkt erreicht, den traditionellen Tanz der Marktweiber. Auf dem Münchner Viktualienmarkt gaben sie ihre Darbietung vor etwa 15.000 Schaulustigen zum Besten. Dem Brauch zufolge wollen sich die Marktfrauen mit dem Tanz bei ihren Kunden bedanken und ihren Ruf als griesgrämige Händlerinnen aufpolieren. Bei strahlendem Sonnenschein war es offenbar auch in weniger traditionellen Kostümen nicht zu kalt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 22. Februar.
Morgen sorgt hoher Luftdruck vielerorts für recht freundliches Wetter. Dem Norden Deutschlands bringen Tiefausläufer allerdings Wolken mit etwas Regen. In der zweiten Wochenhälfte gibt's dann im ganzen Land viele Wolken. Heute Nacht ist es im Süden oft klar, örtlich bildet sich Nebel, auch im Westen lockert es später teilweise auf, sonst meist dichte Wolken, aus denen es vor allem im Osten etwas regnet, auf den Bergen ist zum Teil noch Schnee dabei. Zwischen Emsland und Oderbruch morgen viele Wolken, stellenweise fällt ein wenig Regen. In der Mitte gibt's nur ein paar Wolkenfelder und im Süden örtlich zähen Nebel, sonst wird es recht freundlich. Der Wind weht im Süden schwach, sonst mäßig bis frisch, an den Küsten stürmische Böen, dort in der Nacht zum Donnerstag schwere Sturmböen. An der Nordsee heute Nacht 4, am Alpenrand bis minus 14 Grad. Morgen bei Dauernebel im Süden um 0, am Niederrhein bis 12 Grad. In den folgenden Tagen erwartet uns wechselhaftes und mildes Wetter. Dabei ist es vor allem im Norden windig. Allzu viel Regen fällt bis Samstag aber nicht und auch die Sonne kann sich gelegentlich zeigen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin Lob und Tadel für das Griechenland-Hilfspaket, Fragen von Tom Buro an Finanzminister Wolfgang Schäuble und Mega-Erfolg eines Außenseiters, Tour-Auftakt des Popsängers Gurche in Berlin.